So, und ich möchte gleich mit einer Frage beginnen. Okay, dies ist die erste Frage, die ich gerne stellen möchte. 1, 2, 3, 4, 5, ja? Dies ist die erste Frage, die ich gerne stellen möchte. Wie viele Zellen besitzt der Mensch? Das sind keine, wie gesagt, normal keine Wissensfragen, sondern das sind Fragen, die, läuft das? Stimmen Sie ab? Gut. Nee. Nur drücken. Ist ganz einfach. Nehmen Sie sich dieses hier. Nehmen Sie einen Teil von hier. 10 hoch 14, sehr gut. 95%. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Das finde ich hervorragend. Diese Frage hatten wir beim letzten Mal schon und Sie haben sich gemerkt. Das ist wunderbar. Ja? Also so stelle ich mir das vor. Es sind keine Fragen, sage ich mal, die jetzt wahrscheinlich in einem Staatsexamen gestellt werden. Aber können wir gleich Pause. Es sind also keine Fragen, die im Staatsexamen, aber die zeigen, halt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, ah ja, noch einer wieder, 6, wieso sind es 6? Okay, ist egal. Das sind also Fragen, die, sag mal, aus meiner Sicht extrem wichtig sind, weil sie damit ein Gefühl kriegen, auch für Biologie. Und das ist eine wichtige Frage, ja, wie viele Zellen besitzt der Mensch? 10 hoch 14 Zellen der Größenordnung, manche sagen auch 10 hoch 13, das ist so ungefähr die Größenordnung. Sie sehen das hier nochmal, ich habe das hier nochmal aufgeführt, also das ist eine klassische eukaryotische Zelle, die erkennen Sie woran, dass das eine eukaryotische Zelle ist? An den Zellkern auf der einen Seite, ja, und woran noch? Bitte? Keine? Zellwand, das ist richtig, aber das ist, es gibt auch eukaryotische Zellen mit Zellwand, ne? Also zum Beispiel Pflanzen oder irgend sowas. Aber es gibt hier Strukturen, die in Prokaryoten nicht vorkommen. Das ist einmal der Zellkern, was noch? Mitochondrien, ja, also Mitochondrien kommen nicht vor und so weiter, das endoplasmatisches Retikulum. Es gibt etliche Sachen, das lernen Sie bei Frau Zündorf. Ich möchte eine zweite Frage stellen hier, und zwar lautet die Frage: In einem Zellverband eines Menschen ereignen sich im Laufe des Lebens dieses Menschen, mit 80 Jahren habe ich das kalkuliert, circa 10 hoch 16 Zellteilungen. 10 hoch 16 Zellteilungen. Also es ist nicht so einfach, mit diesen Zahlen klarzukommen. Ja, mit diesen, wer da nicht ein super mathematisches Vorstellungsvermögen hat, tut sich da schwer. Ich würde Sie wirklich bitten, ruhig zu sein. Okay? Das ist nicht so schwierig. Und sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ja. 10 hoch 16 Zellteilungen. Wie viele Zellteilungen ereignen sich dann pro Sekunde? Was meinen Sie? Zehn hoch 13, hoch 14, hoch 15, hoch 16, hoch 7. Geht schnell, ne? Ist auch nicht schlimm, ne? Also auch hier wiederum eine Antwort, die überrascht, muss man sagen, ja, pro Sekunde, zack, 10 hoch 7 Zellteilungen bei Ihnen, aktuell. Also wenn ich einen Satz rede, ja, dann haben Sie ohne Ende Zellen gemacht, 10 hoch 7, 10 Millionen Zellteilungen pro Sekunde. Das können Sie ausrechnen, ich habe das heute Morgen gemacht, ja, ich habe das hier irgendwo am Zettel stehen, aber ich glaube, das können Sie selber, ne? Also wie viele Sekunden ein 80-jähriger Mensch hat, das sind in der Größenordnung von 2,5 mal 10 hoch 9 Sekunden ungefähr, 10 hoch 9 Sekunden, sage ich mal, bei 10 hoch 16 Zellteilungen insgesamt sind es also 10 hoch 7 pro Sekunde. Ne? Das ist faszinierend, muss man sagen, wenn man sich darüber im Klaren ist. 10 hoch 7 mal, 10 Millionen Mal findet bei Ihnen irgendwo im Körper pro Sekunde der Zellzyklus statt, ja, geht zu sagen, diese Zelle durch einen kompletten Zellzyklus, das heißt verdoppelt auch komplett das Genom, das mit 6,4 Milliarden Buchstaben riesig groß ist, 2 Meter DNA pro Zelle, ja, die werden 10 Millionen Mal in einer Sekunde passiert das alles, es wird eine neue Zelle gemacht, die Zelle geht wiederum in die G1-Phase. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Nun, wie gesagt, also hier, auch hier habe ich das nochmal aufgeführt, nachher auch in der PDF-Datei wird es dann erscheinen. Der Zellverband eines Menschen im Laufe des Lebens 10 hoch 16 Zellen, somit liegt die Zahl der Zelltage pro Tag eines Menschen bei 10 hoch 11. Das ist auch noch eine zu große Zahl, glaube ich, um sich wirklich was drunter vorzustellen, aber pro Sekunde 10 hoch 7, 10 Millionen Zellteilungen. Eine riesige Zahl von Zellteilungen. Und ich möchte eine weitere Frage stellen, die jetzt ganz anders, eine ganz andere Sache adressiert, aber die eben auch wichtig ist. Und zwar lautet die Frage, wie alt ist in etwa die Erde? Was schätzen Sie, wie alt die Erde ist? Also wir kommen hier in die Evolution hinein. Um Biochemie wirklich auch vernünftig verstehen zu können, müssen wir das unter evolutionären Aspekten sehen. Und da ist es ganz gut, auch hier mal eine Vorstellung zu kriegen, wie alt... Ja. Die Hälfte hat es ungefähr, ich sag mal, richtig geraten vielleicht. Ja, vielleicht hat der eine oder andere es auch gewusst. Ist okay, alles okay. Ja, die sind Sachen, wo Sie, an die Sie sich vielleicht erinnern. Ja, wenn Sie gesagt haben, bei dem Dingermann haben wir ja abgestimmt. Ja, er hat ganz verrückte Fragen gestellt. Mit Biochemie hat das gar nichts zu tun. Ja, doch, das hat was mit Biochemie zu tun. Denn das war die, sozusagen, das ist die längste Zeit, die gelaufen sein konnte, um das zu entwickeln, was wir heute vor uns haben. Ich habe Ihnen das beim letzten Mal schon gesagt. Es gibt nur eine Lösung, eine prinzipielle Lösung auf dieser Erde, ja? Nämlich das Verständnis des Codierens, der genetische Code mit diesen 4 Buchstaben und letztlich der universelle genetische Code, der Proteincode, den es wirklich nur einmal gibt. Und das konnte frühestens etabliert worden mit Entstehung der Erde. Und das war vor ungefähr 4 bis 5 Milliarden Jahre. 4 bis 5 Milliarden Jahre ist es her. Und wenn man, sich das ein bisschen anschaut, wie das aussieht, ich habe da mal was aus dem Internet kopiert, ja, dann sehen Sie, also wie das hier von unten nach oben losgeht, ja, werden immer größer, irgendwann fing sie an, tatsächlich auch belebt zu werden. Natürlich war die Erde zunächst einmal nach dem Big Bang, war das alles vollkommen unterentwickelt. Es gab die meisten Elemente nicht, es gab so gut wie keine Elemente, kann man sagen. Ja, die sind alle entstanden im Laufe dieses Expansionsprozesses. Und dann ist auch irgendwann Leben entstanden, das dann letztlich hier sich immer weiterentwickelt hat. Also vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahre, da entstand das erste Leben und da entstand tatsächlich das, was wir heute als Biochemie verstehen, wie heute Biochemie funktioniert in diesen ersten Anfängen. Das ist einmal ausprobiert worden und dabei ist man geblieben. Wahrscheinlich hat es mehr Versuche gegeben, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Ja? Es gibt ohne Ende Alternativen, die wir auch heute nachbilden können, aber durchgesetzt hat sich letztlich nur ein System. Und habe ich vielleicht noch mal eine Frage, vielleicht habe ich es auch gerade schon gesagt, mal gucken, ob Sie aufgepasst haben. Wann entstand Leben auf der Erde? Können wir auch noch mal schnell uns angucken. Also 4 bis 5 Wann entstand das erste Leben auf der Erde? Ja, ungefähr vor 3,5 Millionen Jahren ist das ungefähr, also man kann ungefähr sagen, es hat nach dem, was man heute weiß, und das ist ziemlich genau, ich weiß nicht, wie man das bestimmt, aber das ist ziemlich genau, dass man sagen kann, es ist eine halbe Milliarde Jahren vergangen, bevor die ersten, ersten Formen von Leben entstanden sind. Ja, das ist eine lange Zeit, eine halbe Milliarde, aber bezogen auf 4,5 Milliarden Jahre ist das eigentlich sehr wenig. Ja. Also 3,5 Milliarden Jahre, da ist erstes Leben entstanden. Auch das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Die ersten eukaryotischen Zellen entstanden vor ungefähr 1,5 Milliarden Jahren, also Leben hier vor 3,5 bis 4 Milliarden, die ersten eukaryotischen Zellen vor 1,5 Milliarden Jahren und die ersten multizellulären Organismen vor 500 bis 600 Millionen Jahre. Und der Mensch Homo sapiens ungefähr vor 150.000 Jahren, also ist nur 150.000 Jahre alt. Daran sehen Sie, wie lange diese Periode war, also hier von 3,5 Milliarden Jahre. Und dann für den Menschen sind 150.000 Jahre übrig geblieben. Und es hat beim Menschen nochmal eine dramatische Situation gegeben. Das ist nämlich, als er sozusagen von den Bäumen runtergeklettert ist, ja, durch die Savanne marschiert ist und sich letztlich dann niedergelassen hat als Ackerbauer und Viehzüchter. Ursprünglich war ich Sammler und Jäger, Ackerbauer und Viehzüchter. Und das ist ungefähr 15.000 Jahre her. Also er war über 120.000 Jahre Sammler und Jäger, ne? Und ist dann erst vor 15.000 Jahren Ackerbauer und Viehzüchter geworden. Ja, hat sich in den Fernsehsessel gesetzt, ja, und hat sozusagen den Pizzadienst angerufen, wohingegen er vorher hinter der Bratwurst hergelaufen ist. Ja, also wer eine Bratwurst haben wollte, der musste rennen. Ja, nichts konnte man konservieren und so weiter. Aber das ist eine andere Story, da werde ich am 14. Dezember einen Vortrag halten, hier in der DPRG, der lange Arm des Dr. Darwin, aus meiner Sicht eine ganz interessante Story. Nochmal zusammengefasst, wahrscheinlich haben sich einzellige Organismen vor 3 Milliarden Jahren entwickelt, die ersten Eukaryoten kamen dann vor 1,5 Milliarden Jahre, vor 550 bis 600 Millionen Jahren entwickelten sich multizelluläre Organismen. Davor existierten nur einzellige Organismen, also unterhalb der Milliardengrenze, um das nochmal vielleicht zu sich zu erinnern. Und ungefähr vor 150.000 Jahren ist der Mensch entstanden aus diesem Stammbaumprinzip der darwinschen Evolution. Nun, die Biochemie, so wie wir sie hier besprechen werden, ist ein hierarchisches System, also alle Organismen basieren auf hierarchischen Systemen, die nach Molekulargewichten, wenn Sie so wollen, wenn man das chemisch sieht, sortiert werden können. Und da haben wir zum einen hier die sogenannten Ressourcen, ja, Ressourcen, CO2, H2O und Stickstoff. Das sind die Basissubstanzen. Sie wissen, bestimmte Organismen, autotrophe Organismen, können praktisch ohne stoffliches Angebot leben. Ja? Also ein Baum, den man hier fällt, sage ich jetzt mal, ja? Der ist vorher gepflanzt worden. So ein Baum, ja, da stecken Sie einen Samen in die Erde und tun weiter nichts. Ja? Den müssen Sie nicht füttern. Also müssen Sie nicht jeden Morgen mit dem Löffel daherkommen und dem irgendwas geben. Ja? Der kommt von alleine klar. Und zwar deshalb, weil er autotroph ist, er kann alles selber machen, biochemisch selber machen, auf der Basis von mehr oder weniger zwei Grundstoffen. Und diese Grundstoffe ist CO2, also Kohlendioxid, das in der Luft ist, ja, das wir gar nicht wahrnehmen, und Wasser. Also gießen müssen Sie ab und zu, ja, das ist ganz wichtig. Wasser und Luft, das reicht im Wesentlichen aus. Ein bisschen Stickstoff braucht er auch natürlich, ein bisschen Phosphor, also es ist ein bisschen mehr als hier steht, aber im Grunde genommen, das holt er sich alles aus dem reichen Vorrat in der Erde. Ansonsten sind Pflanzen autotroph, können alles machen, alles, was hier steht, können die aus Wasser und Luft machen. Ist es nicht herrlich, ja, von Wasser und Luft zu leben? Ja, also das, obwohl das Schnäpschen abends zu, ist auch nicht schlecht. Ja, also nur Wasser trinken ist vielleicht auch nicht so das ganz Ideale. Aber das geht und damit legen diese autotrophen Organismen die Basis für die sogenannten heterotrophen Organismen, zu denen wir auch zählen. Wir können eben nicht von Wasser und Luft alleine leben. Wir brauchen auch Wasser, wir brauchen auch Luft, ganz wichtig. Weniger CO2, sondern mehr Sauerstoff, der auch in der Luft ist. Aber ansonsten brauchen wir vorgefertigte Moleküle, die, weil wir nicht in der Lage sind, dieses ganze Repertoire sozusagen biochemisch aufzubauen. Wir haben in der Evolution bestimmte Biosynthesewege verloren, die es gibt, die mal da waren. Ja, Bakterien sind auch autotrophe Organismen. Ein Bakterium können Sie auch mehr oder weniger in Wasser reinschütten, es fängt an zu wachsen, ja, wenn das Wasser ein klein bisschen verunreinigt ist. Aber dann, wie die Organismen größer wurden, hat man hier Kompromisse gemacht und hat gesagt, okay, die sind so viel besser ausgestattet mit allen möglichen Eigenschaften, zuletzt mit einem Gehirn, ja, die sollen sich vorgefertigte Teile nehmen. Und diese vorgefertigten Teile, die kommen eben aus anderen Organismen. Deshalb sind wir zum Beispiel heterotroph, wir müssen uns ernähren, wir müssen richtig was runterschlucken, wie ein Stück Fleisch oder ein Apfel oder irgend sowas. Ja, also da ist dann vieles drin, was wir brauchen, was wir benutzen können, aber was wir nicht mehr herstellen können. Ja, angefangen beispielsweise bei Glucose oder irgend sowas. Die nächste Ebene sind die sogenannten Metabolite. Aus diesen Grundstoffen macht die Pflanze Vorstufen, eine Art Baukastenprinzip. Das ist hier zum Beispiel, sind es die Ribosen, also Ribose als einer der ganz wichtigen Zucker zusammen mit Glucose, aber Ribose deshalb so wichtig, weil er eben in die Nukleinsäure eingebaut wird. Dann die Alpha-Ketosäuren, die hier in die Proteine eingebaut werden, die dann zu Aminosäuren umgewandelt werden. Zunächst einmal sind es Alpha-Ketosäuren, kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann Phosphenolpyruvat und Malat, die zu den Polysacchariden letztlich aufpolymerisiert werden. Und schließlich Acetat und Malonat für die Fettsäuren, die wir natürlich auch unbedingt brauchen, die nachher in die Lipide gehen. Und diese Vorstufen hier, die münden zunächst einmal in Bauprinzipien, in Grundbausteine, wenn Sie so wollen, Lego-Bausteine. Das sind die ersten Building Blocks, mit denen wir wirklich gut operieren können. Eben Mononukleotide, also die Bausteine der Nukleinsäuren, DNA und RNA, die Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, die einfachen Zucker, ja, also Monosaccharide, Glucose, Galactose, Ribose, Desoxyribose und so weiter. Und die Fettsäuren, ja, die einfachen Fettsäuren, ein bisschen zum Glycerin, was auch in diese Richtung hinein gehört, um dann mit Hilfe dieser sogenannten Metabolite, die auch immer wieder gebildet werden aus den Bausteinen, um dann letztlich Biochemie zu machen. Und Biochemie ist im Grunde genommen eine Polymerchemie, wenn Sie so wollen, ja, eine Polymerchemie, wo mit Hilfe von Bausteinen, ja, von dedizierten Bausteinen im Sinne einer, man könnte fast sagen, ganz modern, im Sinne einer kombinatorischen Chemie, ja, das ist heute ein Schlagwort unter den Chemikern, ja, die mit einem bestimmten Repertoire an Bausteinen ein Riesenarsenal an unterschiedlichen Molekülen machen, alles kleine Moleküle im Wesentlichen, was man heute unter kombinatorischer Chemie versteht. Hier ist kombinatorische Chemie eine Polymerchemie. Zum Beispiel mache ich aus Mononukleotiden, indem ich sie aneinanderreihe, nach bestimmten Regeln, aneinanderreihe DNA oder RNA, ja, die natürlich eine ganz wichtige Funktion hat, nämlich dahingehend, dass auf der Basis der qualitativen Charakteristika dieser Bausteine, ACGT, vier Stück gibt es da nur, ACGT, aufgrund dieser qualitativen Eigenschaften dieser vier Bausteine und der Sequenz dieser vier Bausteine, also der Abfolge dieser Qualitäten, wenn Sie so wollen, eine Information entsteht. Information, ja, die in jeder Zelle repräsentiert ist in Klonen. Wie gesagt, wir als Organismen sind die Klone unserer Zygote, habe ich Ihnen beim letzten Mal schon gesagt, in Klonen in jeder Zelle identisch oder mehr oder weniger identisch. Es gibt ein paar Zellen, die sich nochmal verändern, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich identisch. Es ist also eine Polymerchemie, hier zum Beispiel bei den Aminosäuren ganz ähnlich. Auch hier wieder Qualitäten, 20 Aminosäuren oder 21 Aminosäuren, sagen manche, ja, Selenocystein als 21. Aminosäure, diese Qualitäten in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, ergibt jetzt die Realisierung der Information, die in der DNA gespeichert war, abgelegt war. Realisierung dieser Information in Form von Proteinen, die jetzt bestimmte Eigenschaften mitbringen. Zum Beispiel Struktureigenschaften. Ja? Also Haare sind Strukturproteine oder irgend sowas. Oder ganz wichtig, katalytische Eigenschaften, Enzyme, ja, die aufgrund der Abfolge dieser Aminosäuren, letztlich dann eine komplexe Struktur ausbilden. Wir kommen noch darauf zu sprechen, ja, die Information letztlich der Proteine ergibt sich, sagen wir, nur indirekt aus der Primärsequenz, also aus der Anordnung der Aminosäuren. Direkt ergibt sie sich aus der dreidimensionalen Struktur dieser riesigen Moleküle, ne? Also wenn Sie die dreidimensionale Struktur zerstören, indem Sie Energie reintun in das System, ohne dabei die Aminosäuresequenz zu zerstören, geht trotzdem die Funktion verloren. Das ist das ganz Verrückte an den Proteinen. Sie müssen hier keine chemische Veränderung machen, um hier einen Funktionsverlust zu kriegen, sondern es ist tatsächlich so, dass hier eben diese dreidimensionale Struktur letztlich die Funktion bestimmt. Bei dem Zucker ganz ähnlich, ja, wenn Sie Glucose oder Saccharose in Ihren Kaffee reintun, ja, dann und den runterschlucken, diesen Kaffee, dann wird sehr schnell wird dafür gesorgt, dass der mal verschwindet. Ja? Also, weil er wird zunächst einmal hydrolysiert. Kaffee ist ein Disaccharid, also Kaffee sei schon. Saccharose ist ein Disaccharid aus Glucose und Fructose. Die wird sehr schnell gespalten, eben in Glucose und Fructose. Fructose wird sehr schnell umgewandelt in Glucose, alles Biochemie. Und Glucose wird sehr schnell weggelegt. Ja? Hochgefährlich, Glucose zu viel oder zu wenig im Blut zu haben. Und deshalb haben wir einen sehr konstanten Spiegel an Glucose. Der Blutglucosespiegel ist bei welcher? Wo liegt der? Ja, zwischen 80 und 100, um 100 kann man sich gut merken, ja, 100 Milligramm pro Deziliter, also das ist die Konzentration an Glucose. Und diese Konzentration wird extrem konstant gehalten, ja, einmal um dafür zu sorgen, dass Ihr Gehirn versorgt wird, denn das Gehirn, unser Gehirn funktioniert nur auf Glucose als Kohlenstoffquelle, ja, kann keine Galaktose verwerten oder Maltose, weiß der Geier was, ja. Nur Glucose, also es muss immer ein konstanter Level da sein, um nicht umzukippen. Ja, das wäre die Konsequenz, wenn Ihr Gehirn nicht mehr funktioniert. Ich meine, manche sind verrückt, ja. Aber das ist eher jetzt, sagen wir mal, das verstehe ich nicht gut. Nicht funktionieren heißt, das Bewusstsein zu verlieren. Unser Bewusstsein ist basiert auf einem funktionierendes Gehirn. Wir kippen um, hypoglykämisch oder auch hyperglykämisch, je nachdem. Verlieren also unser Bewusstsein. Also diese Glucose muss konstant gehalten werden, um das zu versorgen. Aber sie darf eben auch nicht, hier gilt eben nicht viel hilft viel, ja. Geben wir ihr nochmal ein Löffelchen, ja, dem Gehirn, ja. Weil so richtig scheint es nicht zu funktionieren, denkt sich der eine oder andere vielleicht morgens mal. Aber das ist natürlich falsch, ja. Wenn zu viel da ist, es geht auch nicht. Denn dann wird Glucose extrem gefährlich. Es kommt zu, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn diese Regulation nicht mehr klappt, dann wissen Sie, tritt der Diabetes mellitus ein, eine ganz gefährliche Krankheit, die zunächst einmal nicht so gefährlich wahrgenommen wird, aber die im Laufe der Zeit natürlich sich dramatisch auswirkt durch Mikro- und Makroangiopathien, also Ihre Gefäße gehen kaputt und letztlich kommt es zu schwersten Komplikationen. Sie werden blind, Ihnen werden die Füße abgenommen und so weiter. Also Horrorszenario, muss man wirklich sagen, für diejenigen, die einen schlecht eingestellten Diabetes haben. Was macht der Organismus? Er nimmt diese Glucose, ja, über einen sehr komplexen Prozess. Da muss extra ein Molekül für synthetisiert werden. Und zwar on the spot, ja, so wie der Kaffee geschluckt wird. 2 Minuten später fängt die Synthese dieses Proteins an. Das ist ein Transporter. GLUT4-Transporter heißt ein Transporter, der Glucose aufnimmt, in die Zelle aufnimmt. Glucose kommt sonst nicht in die Zelle rein, aus bestimmten Gründen, kommen wir darauf zu sprechen. Und dann passiert Folgendes, dann wird nämlich diese Glucose aufkondensiert zu Polysacchariden. Warum? Weiß das jemand? Warum das so wichtig ist? Osmose, sehr gut. Was heißt denn das? Das ist richtig, nur das ist natürlich, jetzt sagen wir mal, sehr grob erklärt, ja. Ja. Dafür wird die Zelle? Zerstört werden, ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip, ja, wir haben hier eine Zelle, und diese Zelle hat natürlich einen Abschluss, das ist die Zellmembran. Zellmembran, und diese Zellmembran ist semipermeabel, wie wir sagen. Semipermeabel, das heißt, sie ist nicht frei, es können Stoffe nicht frei diffundieren, sondern nur bestimmte Stoffe können frei diffundieren. Und rein und raus kann beispielsweise Wasser und ein paar andere, zum Beispiel Harnstoff noch, aber nicht mehr viel anderes. Also Aminosäuren gehen nicht frei raus, Zucker auch nicht und so weiter. Es muss aber der Zucker aufgenommen werden, wie gesagt, weil sonst der Blutglukosespiegel zu hoch wäre. Also wird hier ein Protein in die Membran gesetzt, das jetzt die Glucose spezifisch aufnimmt und hier reinsteckt. In die Zelle reinsteckt. Und wenn Sie einen schönen, süßen Kaffee haben, dann ist das ziemlich viel, oder Cola, ja, in einer Flasche Cola ist eine Tasse Zucker drin, ja, muss man sich mal vorstellen, eine Tasse Zucker ist in einer Cola drin, ja, also da fordern Sie das System richtig, ja, also ein Diet Cola, ja, ich meine, das ist auch eigentlich ein Scheißgetränk, würde ich mal sagen, aber dann haben Sie wenigstens diese Belastung mit dem Zucker nicht, ja. Also, der muss hier rein und dann kriegen Sie ein Problem. Dann kriegen Sie sofort ein Problem, ja, was er sehr schön erklärt hat, nämlich das Problem der Osmose. Hier steigt die Konzentration an Glucose, nicht nur die Menge, sondern die Konzentration, die ist ja ein definierter Raum mit einem bestimmten Volumen. Wir reden in der Biochemie immer von Konzentrationen, in aller Regel von Konzentration, nicht von Menge. Sondern immer von Konzentration. Konzentration ist Menge pro Volumen, Gramm pro Liter oder irgend sowas, oder Milligramm pro Deziliter oder irgendwas. Das sind Konzentrationen, ja, 100 Milligramm pro Deziliter, das wäre zum Beispiel eine Konzentration beim Blutglukosespiegel. Diese Konzentration steigt und damit entsteht hier ein Ungleichgewicht, Konzentration hoch, Konzentration niedrig. Normalerweise im Kaffee ist es so, ja, dass der Zucker diffundiert. Ja, im Tee sieht man das schöne Bild, dann diese Schlieren und so weiter. Der Zucker diffundiert. Das geht hier nicht. Der ist drin und kommt nicht mehr raus. Also der kann nicht diffundieren. Es kann hier nicht zu einem Ausgleich kommen der Konzentration an Glucose, indem sich die Konzentration hier verdünnt nach außen. Das Einzige, was passieren kann, ist, um dieses Konzentration Ungleichgewicht auszugleichen, ist, dass Wasser reingeht. Wasser kann durch die Zelle. Und das heißt, die Zelle bläht sich auf, ja, wird fett und fetter und platzt. Das kann man sehr schön zeigen, beispielsweise, wenn Sie das Ihrer Oma mal zeigen wollen, der Dingermann hat uns das erklärt hier mit dieser Osmose, dann stechen Sie sich mal schön in den Finger rein, ja, holen ein bisschen Blut raus, verdünnen das ein klein bisschen, nur ganz wenig, dann ist ja ganz wenig, und tun mal Zucker rein, ja, in diese Lösung. Was dann passieren wird, werden Sie sehen, die Erythrozyten, die da drin sind, platzen und diese normalerweise, hat schon angefangen, ja, diese normalerweise klare Flüssigkeit, oder sag mal, welche Farbe hat Blut? Hä? Rot? Blau? Nur bei Gutenbergs, also Verteidigungsminister. Gelblich, ja. Aber eben nicht rot, ne? Erstaunlich. Man sieht immer nur rot, ja. Aber das ist eine Täuschung, wenn Sie, das sind nur Partikel, wenn Sie die abzentrifugieren würden, dann wäre das Blut so gelblich, ja, das sind jedenfalls klar, nicht rot. Aber wenn Sie Zucker da rein tun, dann wird das Blut rot. Weil die Eris platzen, ja, puff. Und dann was färbt dann die Lösung rot? Hämoglobin. Hämoglobin ist was? Ein Protein, genau. Und praktisch alle, fast alle Proteine sind löslich, ja, nicht alle. Also die Strukturproteine nicht, meine Haare nicht. Ne? Aber fast alle globulären Proteine sind löslich. Es geht also in Lösung und die Lösung färbt sich rot. Man nennt diesen Prozess Hämolyse. Das darf natürlich nicht passieren. Und die Lösung, die jetzt die Evolution, die Biochemie hier parat hat, ist Polymerisation, ganz genau. Hier haben wir es. Ja, aus einfachen Zuckern werden Polysaccharide. Und wenn ich beispielsweise, ich sag mal, 10 Zucker, sagen wir mal 5, sind das, ja, 5, 5 Zucker, nehmen wir an, jeder Zucker hätte das Molekulargewicht von einem Mol, ja, 1, sagen wir mal, wie viel Molar wäre das dann hier, wenn das, oder wie viel Mol wären da drin, so, 5, ne, 5 Mol, nur, und wie viel Mol sind jetzt drin, wenn das polymerisiert ist? 1. Das ist genau der Punkt. Ja, also ich erniedrige nicht die Menge an Zuckermolekülen, sondern ich erniedrige die Konzentration. Aus sehr vielen Molekülen, die eine hohe Konzentration geben, mache ich sehr wenige Makromoleküle. Damit wird die, wenn Sie es wiegen würden, wird sich nichts verändern im Wesentlichen. Ja? Aber die Konzentration sinkt. Und das ist der Trick bei der Sache. Deshalb sind die Makromoleküle so extrem wichtig in der Biologie. Nicht nur, um Informationen zu speichern, sondern auch, um mit den Konzentrationen klarzukommen. Weil Leben ganz strikt an einer zellulären Organisation gebunden ist. An einer zellulären Organisation gebunden ist. Und dieses Leben, wenn Sie mich fragen würden, wie definieren Sie Leben? Ja, was ist Leben? Ne? Dann würde ich als Biochemiker sagen, Leben ist, solange ein Fließgleichgewicht passiert, Fließgleichgewicht, und dieses Fließgleichgewicht heißt, dass hier was reingeht, und da was rauskommt, wobei sich hier mehr oder weniger nicht sehr viel ändert in der Konzentration, ja, in der Zelle. Ja, wir haben ich habe immer was reingeht und was rausgeht, und das ist der Unterschied zwischen einem Fließgleichgewicht und stationäres Gleichgewicht. Wenn Sie einen Reagenzglasversuch machen, in der Chemie drüben, schütten zwei Substanzen zusammen, dann reagiert das und dann ist fertig. Dann haben Sie ein Gleichgewicht und dann ist diese Reaktion zum Stillstand gekommen. Wenn das passiert in der Biologie, dann ist auch fertig. Ja? Dann können Sie ein Loch buddeln und es da reinschmeißen. Aber solange Gleichgewichte sich verändern, ja, können, solange gibt es Leben. Und das ist eben hier dieses Fließgleichgewicht, was gebunden ist an einer Membran, die, wie gesagt, semipermeabel ist. Ich möchte in dieser Stunde, jetzt für die letzten 5 Minuten, aber dann auch in der nächsten Stunde noch zu Beginn, ein paar Worte verlieren zum Wasser. Die Basis der Biochemie ist Wasser. Und das ist wirklich was man verstehen muss, um auch zu unterscheiden zwischen Chemie und Biochemie. Der Unterschied zwischen Chemie und Biochemie ist unter anderem der, dass Biochemie eine wässrige Chemie ist, wohingegen die klassische Chemie in aller Regel eine Lösungsmittelchemie ist. Ja? Bei uns sind Lösungsmittel sehr gefährlich, extrem toxisch, nicht zuletzt deshalb, weil Lösungsmittel auch diese Membran hier auflösen. Also viele der Lösungsmittel, wenn Sie die auf Zellen geben, also die Lösungsmittel, in denen Sie drüben in der Chemie Chemie machen, ja, wenn Sie sich mit diesen Lösungsmitteln zu stark exponieren, ne, dann bekommen Sie ein Riesenproblem, dann lösen sich nämlich diese Zellen auf. Denn was hier der Abschluss hier, was hier den Abschluss bildet, sind Lipide, wie wir noch hören werden, also fettlösliche Substanzen. Und genau das ist der Trick bei der Lösungsmittelchemie, dass man hier ein Milieu schafft, um gerade wasserunlösliche Substanzen miteinander reagieren zu lassen. Wenn Sie heute sich den Arzneimittelmarkt anschauen beispielsweise, dann haben Sie, möchte ich mal sagen, haben Sie 80 oder mehr Prozent aller Wirkstoffe sind wasserunlöslich. Ja, so gut wie wasserunlöslich. Und wenn Sie Analytik machen wollen mit denen zum Beispiel, dann müssen Sie auflösen in DMS oder DMSO oder DMF oder weiß der Kuckuck, wie diese ganzen Lösungsmittel alle heißen. Ja, uns interessiert hier Wasser. Wasser. Und Wasser ist überall und das ist natürlich Teil dieser Evolutionsstrategie hier. Eine Kartoffel zum Beispiel besteht zu 80% aus Wasser. Eine Tomate ist praktisch nur Wasser, ja. 95% Wasser, so eine Tomate, ja, hat demzufolge auch relativ wenig Kalorien, also Wasser hat 0 Kalorien und sind also 5%, die überhaupt noch Kalorien haben können, wovon einiges auch keiner hat. Also das ist eine, wer hier auf sein Gewicht achten muss und wer muss das nicht, ja, also ja, ich muss das auch, ja, also deshalb esse ich abends meine Tomate. Bakterium besteht zu 75% aus Wasser, ne? Zu 75% aus Wasser und Frage. Ups. Eine kleine Frage. Zu wie viel Gewichtsprozent, glauben Sie, besteht der Mensch aus Wasser? Prozent ist sehr mutig, ja, also... Wie so eine Kartoffel, genau, ja. Bei manchen vielleicht, aber wenn einer weiche Knochen hat, ja. Ja, ungefähr, also man kann ungefähr sagen, dass der Mensch zu zwei Drittel aus Wasser besteht, was enorm ist. Also 65% ist Wasser und ein Drittel ist nur Festsubstanz. Und Sie sehen, das ist natürlich in unterschiedlichen Organen unterschiedlich, das ist ein Durchschnitt. Das Gehirn hat 84% Wasser, ja, das ist relativ leicht, trotzdem schwer, also von der Substanz her leicht, aber wenn Sie es wiegen, schwer, das ist fast alles Wasser. 75% im Muskel, die Nieren natürlich, die Knochen haben sehr, sehr wenig Wasser, das ist halt Mineral. Also aus meiner Sicht wirklich interessant, nochmal sich darüber klar zu werden, welche Rolle Wasser spielt und ein paar Sachen, die Sie alle wissen, aber die man sich einfach nochmal klar machen sollte, um das auch zu würdigen, möchte man sagen. Ja? Wasser ist formlos, durchsichtig, doch sehnen wir uns danach, in seiner Nähe zu sein. Ne? Rügen oder so, ja? oder Sylt. Ja? Also Leute fahren dahin, zahlen einen Haufen Geld. Ja? Hat keinen Geschmack und doch lieben wir seinen Geschmack. Ja, wenn ich die Pullen hier alle sehe, ich frage mich, wie wir früher überhaupt groß geworden sind. Also die ganze Sauferei hier. Es gibt keine Evidenz für, wollte ich nur mal sagen. Also ich weiß nicht, wer Ihnen das alles sagt. Wahrscheinlich Ihre Biologielehrer, die strickenden männlichen Biologielehrer oder irgend so was. Das gibt es überhaupt keine, dass man den ganzen Tag saufen muss. Ja. Es ist wirklich eine Mode. Ja. Da gibt es keine Evidenz für. Ich habe... Abends kommt zu mir immer so ein Fernsehteam, neulich war das mal wieder, Und da sind wir ins Labor gegangen, die wollten da so Studenten beim Pipettieren sehen oder was. Und dann hat er diese Pullen da alle gesehen. Ja? Und er hat permanent gefilmt, ja, diese ganzen Wasserflaschen, die vor dem Labor stehen. Ja? Das war für den auch ganz phänomenal. Da Wasser so allgegenwärtig ist, übersehen wir häufig seine wahrhaft außergewöhnlichen Eigenschaften, sind wirklich außergewöhnlich, diese Eigenschaften. Fast nichts davon ist geeignet, zuverlässige Aussagen über Flüssigkeiten zu machen und umgekehrt. Wenn Sie Wasser als Modellflüssigkeit hernehmen würden, da würden Sie zu ganz verrückten Ergebnissen kommen. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Würden wir nichts über Wasser wissen und unsere Annahmen auf das Verhalten der Verbindung stützen, die Wasser chemisch am nächsten stehen, also Wasser ist hier sechste Hauptgruppe, wo haben wir hier, ja, und wenn Sie hier runtergehen, also Schwefel oder Selen, H2S oder H2SE nehmen würden, ja, Sie würden also da extrapolieren, dann wäre das Ergebnis, dass Wasser bei minus 93 Grad sieden würde, bei minus 93 Grad sieden würde, und eben bei Zimmertemperaturen Gas ist. Also es ist total verrückt mit diesem Wasser. Und es liegt natürlich auch daran, auch das kennen Sie aus der Physik, ja, dieses atypische Verhalten, dass sich die, im Gegensatz zu den anderen Flüssigkeiten, die sich einziehen, ja, wo die Dichte zunimmt, wenn es kälter wird, ist es so, dass eben Wasser hier sich nochmal ausdehnt. Ja, dies ist die Dichte hier, die Dichte steigt. Moment mal eben. Nimmt dann wieder ab. Also hier oberhalb des Gefrierpunkts dehnt sich Wasser wieder aus. Wasser dehnt sich aus, muss ich sagen, so muss ich das sagen. Ein paradoxes, rätselhaftes Verhalten, äußerst unwahrscheinliche Eigenschaften, kann man natürlich erklären mittlerweile. Wir werden das auch erklären, weil das extrem wichtig ist für die Biochemie. Biochemie würde es uns nicht passieren. So wie sie sich entwickelt hat, würde sie nicht passieren. Das ist ein Selektionsprinzip. Es ist nicht so, dass sich Wasser der Biochemie angepasst hat, sondern über die Selektion hat sich eben die Biochemie dem Wasser angepasst. Ihm blieb gar nichts anderes übrig. Und deshalb muss man über das Wasser Bescheid wissen. Das machen wir aber nächstes Mal. Bis nächsten Mal.